Wer ein Unternehmen gründet, kennt das vielleicht. Von der Anmeldung bei mehreren Ämtern über IHK-Formulare bis hin zu Nachweisen für die Krankenkasse. Die Papierberge, die können Monate kosten. Auch Vereine stolpern über die ausufernde Bürokratie. Ein Sportverein, der Fördermittel beantragen will, der verbringt oft mehr Zeit mit Formularen als mit dem Training. Und auch Bürgerinnen und Bürger erleben es im Kleinen. Etwa wenn sie Halteverbotsschilder für den Umzug beantragen wollen, da stehen sie schon mal etwas länger beim Amt in der Schlange. Doch Bürokratie kostet nicht nur Nerven, sondern Geld. Allein in Deutschland verursacht sie Kosten in Höhe von rund 146 Milliarden Euro jährlich. Das geht aus einer Studie des IFO-Instituts hervor. Das entspricht im Übrigen etwa 3% der Wirtschaftsleistung, wenn man das mal umrechnet. Was kann man dagegen tun? Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Ich bin Philipp Eins. Die Bürokratie gilt als eine der Wachstumsbremsen der deutschen Wirtschaft. Was dagegen zu tun ist, das weiß vielleicht mein Co-Host, Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, wir alle kommen wahrscheinlich ab und zu mit schleppender Bürokratie oder auch einfach zu viel Bürokratie in Berührung. Wann bist du zuletzt gestolpert?
Ach, das ist eigentlich Alltag mittlerweile, dass man feststellt, man muss Dinge tun, die man routinemäßig mitmacht, obwohl sie eigentlich vielleicht gar nicht so sinnvoll sind. Ich habe selbst eigentlich keine großen Hürden in der Bürokratie zu lösen gehabt. Ich habe nie ein Unternehmen gegründet. Ich habe nie versucht, etwas Großes zu bauen, wo ich dann den Eindruck hatte, Mensch, da muss ich jetzt nochmal 20 Anträge mehr ausfüllen. Ich habe aber ein denkmalgeschütztes Haus und das wiederum ist auch interessant, was man da so erlebt.
Da darf man auch nicht alles verändern, wie man will wahrscheinlich, da braucht es auch Anträge.
Ja, das Dürfen und Machen und Können ist das eine. Das andere ist, wenn man dann die Nachweise darüber führt, wie man es ausgeführt hat, da wird es richtig spannend. Und da habe ich momentan ganz schön viel zu tun.
Und da geht es ja wahrscheinlich wie vielen anderen auch, die auch ein Haus gekauft haben, die bauen wollen oder eben auch ein Unternehmen gründen. Und die Bundesregierung hat das selber ja auch mitbekommen und möchte der Bürokratie den Kampf ansagen. Zitat mal, Deutschland hat über Jahrzehnte bürokratischen Beton aufgehäuft, jetzt müssen wir ihn konsequent abtragen. Das war der Digitalminister Carsten Wildberger von der CDU gegenüber Bild. 16 Milliarden Euro möchte er senken. Ist das Wunschdenken oder würdest du sagen, alles auf dem richtigen Weg?
Also die Bürokratielasten für die Wirtschaft insbesondere zu senken, hat einen großen Ertrag, weil dadurch die Effizienz auch der Prozesse, der Produktionsmöglichkeiten und damit die Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigt. Und das ist etwas, was wir dringend jetzt brauchen, weil wir ein strukturelles Problem haben und wir jetzt Anreize dafür brauchen, auch hier wieder am Standort zu investieren. Bürokratie ist da eine ganz wichtige Dimension. Da muss man aber dann wirklich einmal durchgehen und sich die Frage stellen, liegt es an den Regelungen, die man da sich gegeben hat? Liegt es an der Vielzahl der Regelungen? Liegt es an der Auslegung der Regelungen? Liegt es in der Abwicklung dieser Regelungen? Oder liegt es in der Geschwindigkeit des Behördenhandels? Also da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen man arbeiten kann. Und entsprechend groß ist auch das Potenzial, die Kosten zu senken.
Ja, du hast ja schon einige Punkte genannt. Die Bundesregierung will da ran. Wo es jetzt wirklich brennt, das haben wir ja auch noch mal kurz im Überblick.
Deutschland ächzt weiter unter wachsender Bürokratie. Laut IFO-Institut berichten 9 von 10 Unternehmen von steigenden Belastungen durch ständig neue Regeln, was Innovation und Wettbewerbsfähigkeit hemmt. Experten warnen, dass die Vorschriftenflut die Wirtschaftskraft jährlich um Milliarden bremst. Ein Beispiel im EU-Vergleich. Steuererklärungen dauern hier fast doppelt so lange wie in Schweden. Trotz Versprechen für Bürokratieabbau ist der Fortschritt bislang langsam. Für viele Unternehmen bleibt der Aufwand eine erhebliche Wachstumsbremse.
Also hier auch nochmal mit einem Beispiel. Die Unternehmen ächzen unter Regularien und Vorschriften. Was ist denn eigentlich die Ursache für diese überbordende Bürokratie in Deutschland?
Ja, man hat ja erstmal einen ganz positiven Ansatz. Man möchte ja Dinge regeln und Bürokratie soll Gerechtigkeit herstellen, soll im Grunde genommen Chancengleichheit für alle schaffen, die sich an Märkten behaupten wollen. Und sie soll dafür Sorge tragen, dass Qualität gesichert ist und Sicherheit gewährleistet. Wir wünschen uns alle im Grunde genommen Bürokratie. Wir möchten sehr gerne Regeln haben, die den Arbeitsschutz beispielsweise betreffen, weil wir das für eine Errungenschaft halten, dass man sich beispielsweise nicht mehr in ein Bergwerk reinquälen muss und dann große Befürchtungen haben muss, dass einem der Stein auf den Kopf fällt. Also das ist etwas, was man haben möchte. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also versuchen wir im Grunde genommen jedes Risiko auszuschließen oder bewerten wir Risiken und versuchen die größten Risiken zu vermeiden? Also im Grunde genommen die Idee, verhindere ich alle möglichen Risiken oder versuche ich risikobasiert abzuschätzen, wo schlummern denn die größten und bin in gewisser Weise tolerant, dass dann auch an anderen Dingen mal was schiefgehen kann. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, drüber nachdenken müssen. Bislang war die Haltung, wir sollten Risiken vor allen Dingen ausschließen, möglichst technisch ausschließen. Und so haben wir dann die Dinge aufgeschrieben. Wenn wir risikobasierter werden, dann gibt's da auch Chancen, ein paar Regelungen auch wirklich abzuschaffen.
Machen wir es mal konkret. An welche Bereiche denkst du denn gerade, wo vielleicht überreguliert ist, aus einem ursprünglich guten Grund, aber jetzt eben einfach zu viel des Guten?
Ja, es gibt da ganz viele Bereiche. Also wir hatten ja unseren Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft, da wurde dann dieses Beispiel des Leiterscheins zitiert, wo dann gesagt wurde, ja, jetzt müssen Betriebe eben nachweisen, dass die Unternehmen jemanden haben, der oder die auf Leitern draufklettern darf. Und das ist dann wie, weiß ich nicht, der Motorsägenschein, den man braucht, um einen Baum fällen zu dürfen. Aber bei dem Leiterschein, dann wird's ja wirklich absurd. Also interessanterweise dann aber auch berichtet, naja, das ist keine Regulierung, die sich der Staat aus Sicherheit heraus ausgedacht hat, sondern das waren dann die Berufsgenossenschaften, die gesagt haben, wir brauchen da eine Regelung dafür, wie man sowas bedient. Und dann wurde darauf reagiert. Also es gibt da ganz unterschiedliche Gründe, warum Regulierungen eingeführt werden und dann wird das teilweise absurd. Also man findet da unheimlich viele lustige und auch absurde Beispiele. Wenn man dann immer die Frage stellt, woher kommt's eigentlich und warum ist das so, dann merkt man irgendwie, ja, naja, so ganz völlig grundlos ist es nicht. Aber die Ausführung, da können wir sicherlich nochmal drüber nachdenken.
Ja, und es wird natürlich dann eben auch wieder zum Kostenfaktor, so absurd das auch klingt, wenn ich jetzt als Kleinstbetrieb plötzlich jemanden bräuchte, ich übertreibe jetzt mal, der mir die Glühbirne wechselt, muss dafür jemanden anrufen, das funktioniert ja nicht.
Ja, genau, das funktioniert einfach nicht und da eben zu überlegen, was kann mir beim Glühbirnenwechsel wirklich passieren und ist es dieses Risiko wirklich wert, dass man dann eine harte, also sind die Kosten der Regulierung dann nicht deutlich höher als das, was man dann an Risiko absichert. Also das muss man sich dann überlegen und man kann statistisch betrachtet einen ganz großen Teil der Risiken ja abdecken oder ausschließen, ohne und mit einer viel geringeren Zahl an wirklichen regulierenden Eingriffen.
Ja. Es klingt ja auch schon raus, ne? Es gibt einfach immer mehr Gesetze und auch Regularien seitens Berufsgenossenschaften. Damit ist natürlich die Politik auch ein Stück weit mitverantwortlich. Nämlich gibt es ja auch tatsächlich ein steigendes Gesetzesvolumen. Also mal in Zahlen ausgedrückt, die Anzahl der Bundesgesetze, die ist zuletzt bis um 60% in 15 Jahren gestiegen. Geht übrigens auf eine Untersuchung zurück von der Uni Wien zusammen mit der ESMT in Berlin. Müssen wir Gesetze einfach mal radikal entschlacken?
Ja, es gibt ja eine Regel, wenn man eine Regulierung einführt, dass man eigentlich eine andere dafür abschaffen muss, um diesem Ganzen Herr zu werden. Offensichtlich gab es da, sind die Erfolge noch überschaubar, was das betrifft, aber das Prinzip, dass man sich nicht immer neue, immer zusätzliche Regelungen gibt, sondern auch mal darüber nachdenkt, was kann ich denn wieder abschaffen, das ist schon richtig. Und da müssen wir eben schauen. Ne? Also die Welt wird natürlich komplexer, möglicherweise gibt es Gründe dafür, dass man mehr Regeln braucht. Aber es ist am Ende auch die Frage, gibt es vielleicht das ein oder andere, was man wirklich loswerden kann?
Das klingt schon fast nach Marie Kondo und Aufräumcoaching, ne? Wenn du ein neues Ding kaufst, muss ein altes Ding gehen.
Ja, wahrscheinlich ist es genau so und man muss da einmal aufräumen. Aber es ist ja auch nicht so, dass man sich politisch damit nun besonders rühmen kann, dass man Dinge eben nicht tut oder Dinge dann eben abschafft. Das ist nichts, was man wirklich, wirklich gut nach außen verkaufen kann. Man kann natürlich viel besser argumentieren, wenn ich sage, ich habe für eure Sicherheit gesorgt, deswegen gibt es jetzt das und das Gesetz, dann ist es ein direkter Anknüpfungspunkt und viele sagen, ja, das ist gut. Aber dass man, wie gesagt, Dinge lässt, damit kann man selten tatsächlich Wählerschaft für sich gewinnen.
Nun gibt es ja auch andere Ansätze, dass man sagt, naja, es ist nun mal eben sehr komplex mit Vorschriften, mit Regularien, mit Gesetzen. Kann vielleicht KI und Digitalisierung dabei helfen, gerade in so einem komplexen System schneller und auch kostengünstiger durchzunavigieren?
Ja, allerdings würde ich vor allen Dingen Wert darauf legen, dass man sich nicht durch einen Dschungel hindurch navigiert, sondern dass man versucht, mit KI und Digitalisierungsprozessen diese ganze Effizienz, die auch in der Abwicklung von den Prozessen steckt, zu heben. Also wir haben ja eben auch die Frage, wie schnell schaffe ich es eigentlich, in einer Verwaltung bestimmte Prozesse abzuarbeiten als Thema. Und das ist auch im Übrigen ein wichtiger Grund, warum diese Frustration so hoch ist. Es ist manchmal gar nicht die Regelung selbst, sondern die Dauer, die es in Anspruch nimmt, das Ganze umzusetzen und die Art und Weise, wie. Du hast ja gesagt, du hast diese großen Papierberge zitiert, die man braucht, um eben ein Unternehmen zu gründen und wen man da alles einbeziehen muss. Wenn man das eben in einer schlanken Variante hat und im Grunde genommen ein Portal hat, wo diese Prozesse im Backend dann entsprechend sortiert und gut organisiert sind, dann hat man vielleicht einen Ansprechpartner, aber im Prinzip 25 damit bedient, die alle dann die notwendigen Informationen bekommen. Das entzieht dem ganzen Redundanzen, die man ja auch drinstecken hat, und das macht das Ganze dann effizienter und dann am Ende für alle Beteiligten deutlich besser nutzbar.
Jetzt haben wir in Deutschland ja auch eine Sondersituation. Wir leben ja hier im Föderalismus. Das heißt, es gibt auch einfach wahnsinnig viel Komplexität innerhalb einzelner Ländergesetze und auch gerade miteinander. Was tun? Können wir das irgendwie verbessern?
Das ist auf jeden Fall auch ein riesiges Potenzial. Gerade diese föderalen Strukturen sorgen eben dafür, dass man jedes Land, jede Region irgendwie eigene Regulierungen hat. Das Baurecht zum Beispiel ist ein Punkt, wo man das sehr gut beobachten kann. Also man hat es eben nicht geschafft, eine gemeinsame Musterbauordnung für Deutschland zu entwickeln, die für alle gleich gilt. Das ist etwas, wo man dann sieht, naja, warum müssen denn die Baustandards in Bayern so sehr von denen in Baden-Württemberg unterschiedlich sein und so weiter und so fort. Also da kann man im föderalen System sicherlich an der Harmonisierung von Regulierungen arbeiten, gilt im Übrigen auch für Produktionsstätten, Auflagen, Umweltauflagen etc., die dann eben von Regierungspräsidien umgesetzt werden und monitoriert werden. Also auch die legen die Dinge ganz unterschiedlich aus. Man hat überall sozusagen die Übersetzung in dann die regionale Fragestellung. Und das Zweite ist, wir haben auch schon eine Menge Dinge unternommen auf der kommunalen Ebene, um Digitalisierungsprozesse voranzutreiben. Das ist in dem Fall allerdings eine schlechte Nachricht, weil es eben Zehntausende verschiedene Prozesse sind, die zueinander überhaupt nicht kompatibel sind. Also man hat lauter ganz viele und wahrscheinlich auch sehr schöne Insellösungen geschaffen, teilweise wahrscheinlich auch ganz tolle, technisch tolle Sachen, aber die funktionieren halt in dem Augenblick nicht mehr, wo sie dann mit den anderen nicht mehr kommunizieren können. Und hier eine IT-Infrastruktur, eine gemeinsame aufzubauen, das wäre eigentlich die Aufgabe. Und da gibt es eben auch föderale Hürden, die das dann eben entsprechend verhindern.
Und wenn wir jetzt auf die nächste Ebene schauen, nämlich auf den europäischen Raum, stehen wir vom gleichen Problem. Viele Nationalstaaten, viele eigene Regelungen.
Viele Nationalstaaten, viele eigene Regelungen. Dann kommt noch hinzu, dass häufig wahrgenommen wird, zumindest in den Unternehmen oder bei den Menschen, dass die Regelungen, die dann in Europa für alle gemacht werden, dann auch weit weg sind von der Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort. Eine deutsche Eigenschaft ist dann noch zu sagen, gut, wir sind noch besonders präzise und genau in der Umsetzung europäischer Normen und Vorschriften. Das ist etwas, was uns dann selbst nochmal die Beine stellt. Da kann man auch eine ganze Menge, ja, wahrscheinlich besser machen.
Gibt auch einige Expertinnen und Experten, die fordern einen Kulturwandel in der Verwaltung. Ja, also unterm Strich gesagt, mehr Wettbewerb, weniger Dienst nach Vorschrift. Bringt das etwas aus deiner Sicht, zu sagen, ja, da muss einfach eine neue Kultur her?
Die Verwaltung selbst hat zumindest den Ruf, sehr risikoavers zu sein. Also im Zweifel abzusichern, dass man selbst keinen Fehler macht, ist wichtiger, als darüber nachzudenken, wie ich eben einer Person, einem Unternehmen etwas ermögliche im Rahmen der Gesetze. Und das ist etwas, was man aufbrechen kann und sollte. Also dieses klassische, wir beziehen hier alle mit ein, weil ich damit dann auch meine Verantwortung über ganz viele Bereiche teilen kann und niemand so richtig genau weiß, wer ist eigentlich letztendlich derjenige oder diejenige, die das dann verhindert oder sonst was hat. Das ist weit verbreitet und in der Wahrnehmung zumindest der Bevölkerung ein großes Problem. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Funken Wahrheit dran. Also man kann natürlich eben im Verwaltungshandeln, im Auslegen von Regeln sehr, sehr restriktiv sein. Oder man kann eben versuchen, Dinge nach vorne zu bringen. Und auch da zitiere ich wieder einen Teilnehmer unseres Branchentags, der sagte, man müsste eigentlich mal so einen Sticker entwickeln. Vorsicht, könnte auch nach vorne losgehen. Das fand ich ganz witzig. Nämlich diese Idee zu haben, dass man Dinge auch wirklich nach vorne entwickelt. Das zu implementieren ist wichtig, aber gar nicht so einfach. Ein Instrument könnte sein, dass man sagt, ja, wir entwickeln ein Weißbuch, in dem wird dokumentiert, wie gutes Verwaltungshandeln funktioniert hat im Einzelfall. Und wir sagen, gut, ihr als Verwaltung, ihr habt hier eine Blaupause. Da gab es schon mal einen Prozess, der sehr ähnlich gelagert war zu dem, den ihr jetzt bescheiden dürft. Und der ist so und so gut gelaufen und orientiert euch gerne daran. Das zeigt, nimmt so ein bisschen diese Risikoaversion raus und zeigt, es geht auch. Und das wäre vielleicht ein Weg, wie man da an der Stelle das Denken verändern kann.
Blicken wir mal auf die Pharmabranche. Im aktuellen Economic Policy Brief, da habt ihr euch ja damit auch befasst, Bürokratisierung in der Pharmabranche und was sich dagegen tun lässt. Wie stark ist Pharma von der Bürokratie ausgebremst?
Ja, ausgebremst, da würde ich auch noch mal ein bisschen einordnen. Die Bürokratieauflagen sind sehr, sehr hoch. Das haben wir rausgefunden, war überraschend hoch. Wir haben uns angeschaut auf Grundlage der Erhebung des Statistischen Bundesamtes, die eine ganze Plattform führen, wo sämtliche Bundesgesetze mit den entsprechenden Bürokratiekosten abgelegt sind, was die Bürokratielasten aus Bundesgesetzen insgesamt sind. Und das Ergebnis gesamtwirtschaftlich gesehen sagt, 67 Milliarden Euro ungefähr kommen aus der Erfüllung bundesgesetzlicher Pflichten, also etwa 1,5% der Wirtschaftsleistung. Und davon wiederum sind 25% auf spezifisch für einzelne Branchen gestaltet. Ein ganz großer Block geht dann in die Finanzdienstleistungen. Weiß man ja auch, welche Dokumentationspflichten man da bekommt. Da muss einem sehr klar kommuniziert werden, das sind die Risiken, die in dieser Anlage stecken beispielsweise. Oder Banken haben hohe Auflagen, was Eigenkapitalisierung und solche Dinge betrifft. Da wissen wir, okay, da gibt es starken Regulierungsbedarf. Entsprechend groß ist auch der Aufwand dort. Aber der zweitgrößte Block, das sind die spezifischen Aufwendungen, die in der Industrie anfallen. Und da sind ein ganz großer Teil der Auflagen und Regulierungen durch die Pharmaindustrie zu erfüllen. Auch das ist nicht verwunderlich, denn die Branche produziert etwas, was die Gesundheit von Menschen erhöhen soll und sie nicht im Zweifel krank machen soll. Bedeutet, wir haben einen hohen Anspruch an Qualität, einen hohen Anspruch an Produktsicherheit, wir haben einen Anspruch an Fälschungssicherheit und am Ende muss es auch noch jemand verschreiben und der Vertrieb ist hochreguliert. Also wir haben hier nichts, was in den Verkehr gebracht wird, wo man einfach mal sagt, ich stelle mich auf den Markt und ich verkaufe ein paar Äpfel. Also dementsprechend hoch ist die Regulierungslast. In der Industrie, branchenspezifisch, trägt die Pharmabranche über 90% aller Regulierungskosten. Das ist viel. Und das mal übersetzt, sind jede fünfte Arbeitsstunde, die in der pharmazeutischen Industrie geleistet wird, wird letztlich für bürokratische Prozesse verwendet. Das ist viel. Da kann man Dinge verändern und es kann auch zu einer Chance werden.
Und das habt ihr nämlich auch festgestellt, es kann zu einer Chance werden. Da bin ich erstmal gestolpert. Wo genau liegt die Chance?
Die Chance liegt darin, dass die Produkte, die die Industrie herstellt, global verkauft werden und an globalen Märkten gehandelt werden. Also in Deutschland produzierte Arzneimittel werden auch in die USA ausgeführt und wir haben so eine gegenseitige Anerkennung von Qualitätsstandards und Normen. Das heißt, die Arzneimittel in den USA, die dort verkauft werden, unterliegen ungefähr den gleichen Regelungen, die hier in Deutschland eben auch gelten. Und das gilt für alle anderen Teile oder viele andere Teile der Welt eben auch. So. Wenn man das weiß, dann kann man die Erfüllung dieser Auflagen, die international harmonisiert sind, kostengünstig machen, indem man digitale Schnittstellen zu Behörden schafft, indem man sehr viel schneller in der Bearbeitung bestimmter Prozesse ist und kann das zu einem Standortvorteil machen. Denn wer schneller hier produzieren kann, wer schneller in Märkte hinein kann, wer schneller ausführen kann, für den ist das hochattraktiv, sich an dem Standort anzusiedeln. Und das ist etwas, gerade in der Pharmaindustrie, was so einen doppelten Hebel hat. Einerseits hohe Bürokratielasten, also mit wirklich großen Aufwendungen verbunden. Und zweitens eben international harmonisiert. Man kann sich also nicht rausschleichen, indem man dann in Märkte geht, die weniger stark reguliert werden. Also wenn man sich darum kümmert, dann hat man einen großen, großen Hebel, um auch für den Pharmastandort etwas zu erreichen.
Also Märkte harmonisieren, aber dennoch auch schauen, ne, wo kann Bürokratie womöglich nochmal entreguliert werden, wo kann sie eingespart werden? Das ist ja übrigens auch ein Thema, das nicht nur in Deutschland von Relevanz ist, sondern auch international immer wieder diskutiert wird. Ne? Und was kann man eigentlich gegen ausufernde Bürokratie tun? Und da wollen wir jetzt auch nochmal genauer hinschauen, wie das in anderen Ländern funktioniert. Zunächst gucken wir mal etwas spektakulär nach Argentinien und in die USA. Dort schreckt man nämlich zum Teil auch vor Kettensägen nicht zurück.
Argentiniens Präsident Javier Milei hat mit der symbolischen Kettensäge radikal Staatsausgaben und Bürokratie beschnitten. Er strich fast die Hälfte der Ministerien, entließ Zehntausende Staatsbedienstete und reduzierte Subventionen drastisch. Das Land verzeichnet erste wirtschaftliche Erfolge, etwa sinkende Inflation und steigendes Investorenvertrauen. Gleichzeitig wächst jedoch die soziale Unzufriedenheit. Die harten Einschnitte treffen vor allem ärmere Bevölkerungsschichten. Viele Sozialleistungen wurden gekürzt, was zu wachsender Armut und Protesten führte. Dennoch ist Milei Vorbild in den USA unter der Trump-Administration. Das US-Programm Department of Government Efficiency, kurz DOGE, sollte ähnliche Schlagkraft aufbauen. DOGE nutzt künstliche Intelligenz, um ineffiziente Regulierungen und Ausgaben zu identifizieren und versucht, die Bundesverwaltung in den USA radikal zu verschlanken. Die US-Entwicklungsbehörde USAID zum Beispiel wurde quasi aufgelöst. Über 80% der bisherigen Projekte wurden gestrichen. Viele Hilfsprogramme, etwa in Hungersnotgebieten, sind bedroht oder gestoppt.
Kürzen mit der Kettensäge, das hat also einen Preis. Klaus, was kann man lernen aus Argentinien und den USA?
Ja, eine ganze Menge. Einerseits, wenn man es erstmal positiv anfassen möchte, es gibt Menschen, die Mut haben und die Dinge anfassen wollen und verändern wollen. Und wenn es diese Menschen gibt, dann kann man das auch erreichen und entsprechende Bürokratie, Kürzung, Abbau, Rückbau, Absägen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, tun. Die Kosten davon sind aber auch sehr sichtbar geworden. Gerade in Argentinien hat das soziale Kosten. Das ist etwas, wo auch der Sozialstaat enorm zusammengestrichen wurde, wo bestimmte Leistungen einfach weggefallen sind, wo Dinge einfach nicht mehr verfügbar waren, die vorher für Bürgerinnen und Bürger da waren. Und das ist etwas, wenn man dann eben guckt, wie sich das dann in diesen Verteilungsfragen dann äußert, schon auch erheblichen Unmut nach sich gezogen hat. Ich glaube, man muss, wenn man eben an diese Bürokratie rangeht, schon darüber nachdenken, was man da tut. Es geht ja nicht darum, wirklich diese Regulierung wegzunehmen, weil sie völlig sinnlos ist, sondern es geht ja darum, die Regulierung irgendwo sinnvoll so zu gestalten, dass sie eben den Menschen hilft. Und ich glaube, deshalb ist dieser Kettensägenansatz einer, der hochproblematisch ist, weil das eben unbesehen einfach Dinge wegnimmt, die vielleicht einen Grund haben. Ähnliches gilt für die USA. Auch dort sind es vielleicht weniger die sozialen Kosten, aber die Funktionsfähigkeit des Staats, das merkt man, wenn man da Handel treibt, und das berichten die Unternehmen durchaus, hat enorm gelitten. Die Behörden, die dort zusammengestrichen wurden für den Bereich Pharma oder Medizin, ist es die sogenannte FDA, die war eben sehr verlässlicher Ansprechpartner und guter Ansprechpartner für alle diejenigen Firmen, die in den USA Geschäft machen wollten. Die waren monatelang quasi unerreichbar. Da ging niemand ans Telefon, da wurden E-Mails nicht beantwortet. Und das ist etwas, was natürlich auch Kosten verursacht. Und das sind Dinge, die muss man dann immer gegenüberstellen. Ich halte von diesen pauschalen Ansätzen, wir schneiden hier ab und lassen jetzt Dinge mal komplett weg, halte ich nicht so arg viel. Ich finde, man kann versuchen, über Reallabore, Experimentierklauseln Räume zu schaffen, indem man ausprobiert, was passiert hier eigentlich, wenn ich bestimmte Dinge nicht mehr tue. Hat das wirklich so große Konsequenzen oder ist das etwas, was spürbar ist, aber wo alle sagen, ja, es ist, aber die Erleichterung ist größer. Davon halte ich sehr viel, aber eben für dieses Experiment sozusagen an einem ganzen Land auszuführen, ist hochproblematisch.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man den Blick so sehr verschärft auf die Staatsausgaben und da einfach radikal wegschneidet, sodass, so hast du es ja beschrieben, der Staat nicht mehr in dem Maße funktionsfähig ist, dass das wiederum auch Misstrauen bei Investoren hervorruft.
Absolut. Für Unternehmen ist das auch eine große Schwierigkeit, wenn ich eben nicht mehr weiß, wen ich anrufen kann mit meinem Anliegen. Also wenn es eine Regulierung gibt, also Gesetze werden ja nicht 100% abgeschafft, aber ich muss mit jemandem darüber reden, wie muss ich das auslegen, und ich finde niemanden. Dann ist das sehr, sehr schwierig. Das Zweite, wenn ich mich auf Regulierung verlasse, also das sozusagen als eine Art Level Playing Field betrachte und mich darauf verlasse, dass ich in künftig mit anderen zu gleichen Regeln konkurriere, und die dann plötzlich für alle nicht mehr gelten und jemand, der dann 5 Monate später kommt, da ganz andere Voraussetzungen vorfindet, dann ist das natürlich auch eine Schwierigkeit und ein Risiko für Investitionen. Und so muss man das auch sehen. Also Verlässlichkeit und gute Regeln sind schon ein Wert an sich, den man für die unternehmerische Planung, unternehmerische Vorausschau braucht. Und damit kann Europa beispielsweise in diesem internationalen Zusammenhang durchaus glänzen. Also wenn man sich klar vereinbart, dass beispielsweise der Schutz geistigen Eigentums hier gilt und das auch verlässlich so ist, dann ist das etwas, worauf man sich dann entsprechend beziehen kann. Und die meisten Unternehmen denken aus meiner Sicht schon auch, dass Europa genau diese Qualität bietet.
Und dass beides auch miteinander funktionieren kann, also ein funktionierender Staat und wenig Bürokratie, das sehen wir auch in Europa. Da haben wir nämlich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, wo das funktioniert ohne Kahlschlag. Ein kleiner Ausflug nach Estland.
Estland gilt als europäischer Vorreiter bei der Digitalisierung und dem Abbau von Bürokratie. Seit Dezember 2024 sind dort alle staatlichen Dienstleistungen, von der Steuererklärung bis zur Scheidung, komplett digital verfügbar. Möglich wird das durch eine sichere eID, mit der sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit einfach authentifizieren können. Weil das System nutzerorientiert konzipiert wurde, spart Estland rund 2% seines Bruttoinlandsproduktes jährlich durch reduzierte Verwaltungskosten. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Online-Wahl, bei der 2023 mehr als die Hälfte aller Stimmen digital abgegeben wurden. Estland zeigt, wie eine gelungene digitale Verwaltung Menschen entlastet und Papierkram eliminiert.
Digitale Verwaltung statt Papierkram, ist in Estland alles besser?
Das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass auch das ein oder andere vielleicht nicht so gut ist wie in Deutschland. Aber es ist natürlich beeindruckend zu sehen, dass es geht, ein ganzes Land digital zu administrieren. Oder in vielen Lebensbereichen, sagen wir es mal so. Estland hat es sicherlich ein bisschen einfacher. Wenn es um die Größe eines Landes geht, dann hat man hier wahrscheinlich deutlich weniger föderale Hürden zu überwinden und man hat deutlich weniger regionale Interessen zu berücksichtigen. Das sei zugestanden, aber dennoch kann man wahrscheinlich doch das ein oder andere sich dort abschauen. Und es ist auch eine Frage von Kultur. Also gerade in den baltischen Ländern, auch im skandinavischen Raum, hat man eben ein sehr positives Verhältnis zum Staat, zu der Verwaltung von Daten und der Frage, was macht man da eigentlich damit? Also das ist in Deutschland vielleicht noch nicht so ausgeprägt.
Du hast gerade schon gesagt, man könnte sich vielleicht das eine oder andere abschauen. Hast du da schon eine Idee? Was würdest du dir gerne abschauen?
Also ich finde die Vorstellung, das hatten wir ja auch eingangs so ein bisschen angesprochen, dass man Prozesse parallel führt und parallel denkt. Also wenn ich ein Unternehmen gründe, dass ich eben in einem Prozess 25 eigentlich Verwaltungsprozesse mit bedienen kann, das ist schon sehr, sehr gut. Das senkt die Hürden enorm und das ist etwas, wo ein ganz großes Potenzial drin liegt. Also die Parallelität von Prozessen beschleunigt deren Bearbeitung und senkt die Hürden für all diejenigen, die diese Prozesse durchführen müssen. Und das ist etwas, wo wir wirklich viel Wert drauf legen sollten. Also nicht sozusagen Prüfung der Behörde A und dann Weitergabe an die Behörde B, sondern im Zweifel prüfen die Behörden A, B, C, D, E gemeinsam ihre Dinge durch. Und dann wird nicht bis zum ersten Fehler geprüft und dann der Antrag zurückgeschickt, sondern im Zweifel kriegt man dann eine Rückmeldung, okay, 1, 2, 3, 4, 5 Punkte stimmen noch nicht, bitte nacharbeiten. Oder man sagt sehr schnell, alles klar, gut gemacht, ist so, wie es beantragt ist, genehmigungsfähig.
Dahinter steht ja vielleicht auch die Idee eines One-Stop-Shops, also dass man wirklich eine Behörde als Ansprechpartner hat und die leiten das dann intern weiter und gucken, was sie brauchen, aber nicht mehr dieses Behördenchaos mit mehreren Ansprechpartnern durch die ganze Bundesrepublik verteilt.
Ja, das ist eine Erfahrung, die auch im Werben um internationale Investitionen immer wieder vorgetragen wird. Also wenn Unternehmen eine Person haben oder eine Ansprechstelle, wo klar kanalisiert wird, okay, ihr habt das Bedürfnis, wir sorgen dafür, dass die richtige Person euch Antworten gibt. Das kann man sich im digitalen Raum denken, aber das kann natürlich auch im Behördenhandeln, wenn es dann face-to-face ist, natürlich eine wichtige Rolle spielen. Die Erfahrungen, die man da gemacht hat, sind positiv. Wir haben auch ein Unternehmen, was sich neu ansiedeln möchte im süddeutschen Raum. Da gibt's tolle Beispiele, wie man eben mit der Behörde dort zusammenkommt, wo man dann eben entsprechend mit einer Person in Gespräche reingeht und sagt, Mensch, was sind die Bedürfnisse, die ihr habt? Was habt ihr für Flächenansprüche? Was braucht ihr für Fachkräfte? Wie können wir organisieren, dass ihr all das bekommt, was ihr von dem Standort erwartet? Und wenn wir es noch nicht haben, wie stellen wir sicher, dass es schnell bereitgestellt wird? Und das ist etwas, was eine große Chance ist, gerade im Werben um Investitionen.
Und da höre ich raus, dass es diese positiven Beispiele und Versuche, Verwaltung schlanker zu denken, auch bei uns in Deutschland gibt. Gibt es da schon weitere Vorbilder in Kommunen, wo man genau das versucht, nämlich einfach mal Verwaltung neu zu denken, anders zu denken und weniger bürokratisch?
Ja, es gibt beispielhafte Länder. Das Saarland ist ein gutes Beispiel, wo man sich eben überlegt hat, wie kommen wir eigentlich von unserer klassischen Kohle- und Stahlproduktion weg und was müssen wir dafür tun, damit wir hier neue Wertschöpfung am Standort ansiedeln. Die haben sich da sehr gute Gedanken gemacht. Das Saarland hat eine gemeinsame Grundstücksplattform entwickelt, wo sie selbst sozusagen in die Vermarktung des Saarlands hineingehen. Die kaufen sich Flächen auf und vermarkten sie dann weiter. Sie versuchen eine Infrastruktur aus einer Hand herzustellen und sie versuchen eben auch ihre Behörden und Ansprechpartner zu bündeln. Das funktioniert dort wirklich sehr, sehr gut und das ist sehr erfolgreich. Das würde ich schon als positiv Beispiel hervorheben. Es gibt noch viele andere, wo man drauf eingehen kann. Ich glaube aber, dass wir vor allen Dingen darüber nachdenken sollen, wie kriegt man das perpetuiert? Also wie kriegt man das auf andere Prozesse übertragen und wie kriegt man das in die Fläche? Also so ein Modell, was positiv funktioniert, wie kriegt man das eben auch in andere Regionen getragen? Und wir haben ein Instrument, was die letzte Bundesregierung angefangen hat. Das sind die sogenannten Praxischecks, wo man dann eben Prozesse sich anschaut und durchgeht. Wie läuft dieser Prozess? Wo gibt es so erste Hürden? Wie kann man die reduzieren? Und kann man das entsprechend dann so streamlinen, dass die Prozesse sich in der Dauer deutlich reduzieren und der Aufwand erheblich sinkt? Ein Erfolgsbeispiel ist auch die Windkraft an Land, wo das natürlich mit dem Interesse des schnellen Ausbaus verbunden ist, aber wo man dann eben geschafft hat, dass die Genehmigungsverfahren sich in der Dauer auf 7 Monate halbiert haben. Und das wiederum hat sichtbar zum Ausbau dieser Windkraftanlagen geführt. An solchen Dingen müssen wir arbeiten, dann geht es ja auch insgesamt schneller.
Schauen wir nochmal auf die Pharmabranche. Gibt es da Learnings, sei es international als auch im deutschen Vergleich, wo du sagst, ja, das könnte wirklich helfen, jetzt auch auf kurze Sicht wirklich Bürokratie zu entschlacken?
Es gibt auch viele, viele Beispiele, die auf unterschiedlichen Ebenen spielen. Also es gibt das Beispiel im Bodensee, wo man sich zusammengetan hat mit der örtlichen Industrie- und Handelskammer, wo man Ausbildungsgänge verschlankt hat und beschleunigt hat. Ganz wichtig, um eben den Transfer von Fachkräften von A nach B zu bekommen. Das war jetzt im quasi privaten Sektor, aber es ist auch Bürokratie, die man leisten muss, ne, wenn man dann eben Anforderungen und Standards in dem Bereich hat. Es gibt interessante Beispiele, wo die Fabriken, die Herstellungsorte von Pharmazeutika digital angebunden sind an die Regulierungsbehörden, wo dann im Prinzip diese zahlreichen Messergebnisse, die man ja auch dokumentieren und ablegen muss, auf digitalem Weg direkt den Weg in die Verwaltung finden und wo dann diese Prozesse, die dann üblicherweise auf Papier stattfinden, komplett digital wurden. Das ist auch eine erhebliche Beschleunigung und macht das viel, viel einfacher. Viele, ja, wie soll ich sagen, low-hanging fruits gibt es auch noch im Bereich der, ja, Überwachung der sogenannten Good Manufacturing Practice, also der Standards, wie produziert wird. Da gibt es auch länderweise Zuständigkeiten. Da könnte man sich auch gegenseitig sozusagen unterstützend unter die Arme greifen, um es vorsichtig zu sagen, und die Zertifizierung und Überwachung dann auch aus einer Hand anbieten, ja, wenn man so will. Da gibt es zahlreiche Punkte und Prozesse, die man anstoßen kann. Ein, wenn man es noch größer denken möchte, ganz großes Potenzial liegt in Europa selbst, wo wir eben auch 27 Mitgliedsländer haben mit unterschiedlichen Zugängen in das Gesundheitswesen und der Markt entsprechend fragmentiert ist. Auch da, wenn man darüber nachdenkt, wie man eigentlich mit den USA in Wettbewerb treten kann, ist ein Riesenpotenzial, im Grunde genommen eine Harmonisierung auch in dieser Marktzugang, in den Marktzugängen zu erreichen.
Mehr Harmonisierung und Bürokratie entschlacken, das hilft auch beim Wirtschaftswachstum. Das war Makroskop mit Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du wieder da warst.
Ja, vielen Dank.
Weitere Informationen des VfA finden Sie online unter www.vfa.de. Als nächstes an dieser Stelle dann wieder die Makroskop Shorts. Klaus Michelsen und meine Kollegin Franziska Walser laden Sie ein zu einem Wrap-up über das Neueste aus der Wirtschaftspolitik. Machen Sie es gut. Ich bin Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.